Also die Schweiz geht ja noch einen Schritt weiter. Das neue Datenschutzgesetz per September verhängt ja nicht nur Unternehmensbußen, sondern tatsächlich persönliche Strafen. Sprich, am Ende eines Datenschutzverfahrens wird eine Person im Unternehmen strafbar gemacht, haftbar gemacht, die persönlich das Bußgeld zahlen muss und einen Strafregistereintrag bekommen wird. Wir sind an einem Punkt, an dem wir total verzweifelt sind und versuchen, mit so hoch wie möglichen Strafen so viel wie möglich zu erreichen. In diesem Podcast geht es darum, warum Cybersecurity nicht nur mit IT und mit technischen Dingen zu tun hat, sondern viel mit Verhalten, mit kleinen Tricks und viel Achtsamkeit.
Marketing Booster, der Podcast zum Luege, Lese und Losse. Produziert von Beyonder, deiner Agentur für contentgetriebenes Marketing.
Grüezi wohl und hallo im nächsten Marketing Booster. Heute vielleicht mit einem Thema, das gar nicht so Marketing belastet ist, aber trotzdem sehr, sehr nah dran ist, weil ihr habt schon gehört, wir reden über Cybersecurity. Und ich habe eine Gästin wieder mal da zum Thema Frauenpower. Und für mich ist sie so die eine der Powerfrauen in dem Bereich, weil einmal ist sie eben in einer Area tätig, nämlich der Cybersecurity, die sehr, sehr männerdominiert ist mal wieder. Und ich finde, auf der anderen Seite ist so, wenn ich Milena anschaue, so Fertigprinzessin. Also, hallo Milena.
Hi.
Freut mich, dass du da bist und dass du ein bisschen Einblick gibst. Wir wollen Cybersecurity ja den Menschen ein bisschen näher bringen, weil irgendwie ist das ja gar nicht so im Alltag verankert, gell?
Ja, genau. Und ich würde fast den Satz umdrehen und sagen, wir wollen die Menschen der Cybersecurity etwas näher bringen.
Okay, finde ich spannend. Ich glaube, wir tauchen da ein bisschen näher ein. Aber bevor wir da loslegen, habe ich immer so ein paar Persönlichkeitsfragen, damit die Menschen dich ein bisschen kennenlernen. Du heißt Milena Thalmann. Du machst jetzt Cybersecurity, aber was war eigentlich der schlimmste Job in deinem Leben, den du jemals hattest?
Ja, das ist eine super Frage. Und ich könnte da jetzt den ganzen Podcast drüber erzählen. Ich hatte tatsächlich mal einen Arbeitgeber, der einfach nicht Arbeitgeber sein hätte sollen. Und ich war damals 22 und der Kollege, der liebe Vorgesetzte, hat Großformatdruck gemacht und hat so am Tag 2 Big Packs Lucky Strike neben mir an seinem Pult geraucht. Das war mal so am Anfang und eigentlich auch schon das Schlimmste.
Die rauchen.
Und da wirtschaftlich auch wirklich nicht gut unterwegs war, hat er dann immer, wenn er Geld von seinen Kunden bar bekommen hat, wir sprechen nicht darüber, dass es bar geliefert wurde, hat er mir das auf den Tisch gelegt und sagt, Milena, lass uns mal überlegen, was wir damit machen. Wir könnten Löhne zahlen, wir könnten Lieferanten bezahlen, wir könnten das auch mal kurz auf die Seite tun. Und ich habe da sehr viel gelernt über Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Werteintegration in Unternehmen, so in
krass.
Die Richtung.
Krass. Das ist jetzt so wirklich eine von den schlimmsten Stories, die ich jetzt je gehört habe. So passiv rauchen, noch jung, du liegst daneben und dann so, ja, schwieriges
also
Thema.
Ich saß so zwischen Lucky Strike und Druckmaschine. Also ich hatte so die Inhalation beider Düfte.
Oh geil, krass. Und was war aber deine letzte gute Tat?
Meine letzte gute Tat. Ich war vor 2 Wochen in der Arche Zürich und habe da unsere ganzen Kinderkleider abgegeben. Und das war eigentlich gar nicht so als krass gute Tat angesiedelt, weil ich dachte, ja, die müssen halt einfach weg, diese Kinderkleider. Aber als mir die Dame dort dann erzählt hat, was sie damit machen, welche Familien davon profitieren, das war so schön. Ich wollte am liebsten nochmal vorbeifahren und noch mehr Kleider bringen, weil die war so dankbar und die war so glücklich und die Familien dort, die waren auch so glücklich. Das war schön. Das war richtig schön.
Cool. Sehr cool. Und jetzt wird es ein bisschen persönlich. Wir haben es gerade gesehen, da kam was ins Bild für alle, die zuschauen. Du bist ja Mama und wie wir jetzt gerade merken, du vereinbarst eigentlich Arbeit mit Familie. Und wie sieht das eigentlich bei dir im Alltag aus? Weil heute ist ja eigentlich, wo wir das aufnehmen, Feiertag in den einen oder anderen Orten. Da ist es immer ein bisschen schwierig, weil manchmal muss der Partner, die Partnerin arbeiten, weil sie einen anderen Ort schafft. Und dann muss jemand daheim bleiben, weil die Kita zu ist. Wie machst du das so?
Schlecht.
Das ist eine ehrliche Antwort.
Das war eine mega ehrliche Antwort. Ich bin schon immer Working Mom. Also ich bin schon immer, seit ich meine Kinder habe, Working Mom. Ich habe sehr früh wieder angefangen zu arbeiten. Ich fand das immer schön, ein Gleichgewicht zu haben zwischen Arbeit und Familie. Ich muss aber sagen, wenn sich's vermischt, dann ist es schon eine riesige Herausforderung. Und dann finde ich das immer sehr schwierig zu balancieren zwischen, eigentlich kommen bei mir die Kinder an erster Stelle und da kommt nichts drüber. Und
merkst du vor allem gerade als Frau, dass wenn das, also ich merke das jetzt bei mir als Mann, oder? Ich darf nie über Kinder reden, habe ich ab und zu das Gefühl, oder nie über Familie, weil du bist ja der Mann und der muss dann rausgehen, der muss dann von morgen um 8 bis am Abend um 5 arbeiten. Merkst du das als Frau noch viel krasser, dass wenn das Thema Familie aufkommt, so, oh, jetzt ist es die wieder. Also ist es eine heikle, prekäre Frage?
Nee, gar nicht. Ich finde es sogar eine ganz coole Frage. Und zwar, ich erlebe beides. Zum einen habe ich natürlich viel mehr Spielraum, weil Haya Mama halt, gell? Mhm. Dann kommt sie halt nicht zu dem Event. Oder dann kann sie jetzt hier gerade nicht mitmachen, weil halt Mama. Da gibt es schon sehr viel mehr Toleranz, aber auch sehr viel weniger, was sie einem zutrauen oder zumuten in manchen Fällen auch. Also wenn ich dann sage, komm, ich mache jetzt den 2-Tages-Workshop im Ausland, dann erstmal so, echt? Aber du bist doch Mama, du kannst doch nicht über Nacht wegfliegen. Was soll das denn jetzt?
Wir müssen ja umgekehrt. Was machst du im 2-Tages-Workshop nicht, weil du Papa bist? Ja, wir haben 3 Kinder daheim. Ich habe eine Frau, die auch berufstätig ist. Wir müssen das irgendwie organisieren. Und bei dir ist gerade so umgekehrt. Finde ich eigentlich schade. Also mega, ich finde, wir brauchen hier eine mega also mehr Ausgleich. Ich habe jetzt den Vorteil, dass meine Kids ein bisschen größer sind und die sich schon mehr oder weniger alleine beschäftigen können. Und du brauchst halt noch, oder ich sag mal, umso kleiner sie sind, umso mehr Unterstützung brauchen sie noch.
Ja, definitiv.
Vielleicht noch ein kleiner Einwurf, jetzt, oder gehen wir so ein bisschen in den Cybersecurity-Ecken. Du machst es ja nicht, du, auch wenn wir Hochdeutsch reden, eigentlich, du lebst in der Schweiz, du arbeitest in der Schweiz und du bist ja in der Schweiz quasi auf Mission, Cybersecurity eigentlich zu vertreten. Und eigentlich fängt das ja schon bei einem ganz einfachen Thema an. Deswegen meine erste Frage. Milena, ist dein Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Kein einziges. Kein einziges Passwort. Das würde ich seit Jahren nicht mehr tun. Aber das war natürlich auch mein Go-To. Also ich hatte natürlich das gleiche Passwort auf allen Accounts, bevor ich in der Cybersecurity angefangen habe.
Really? Und was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du in die Cybersecurity gekommen bist?
Also in die Cybersecurity bin ich sehr zufällig gerutscht, ja. Also ich war in der IT, in der Kommunikation tätig. Ich habe neue Produkte bekommen. Dann kam dieser ganze Security-Trend. Dann habe ich neue Produkte im Cybersecurity kennengelernt. Und dann kam jemand zu mir und meinte, wir wollen eine riesige Konferenz in Fribourg machen. Und ich so, Wort Fribourg, keine Ahnung, wie wollt ihr 2000 Leute auf Fribourg bekommen? Das geht nicht. Und vor allem so in so einer Nischendisziplin wie Cybersecurity. Hab aber, weil ich einen Event-Background habe, sehr gerne gesagt, komm, ich helfe mal, den Event auf die Beine zu stellen und den Rest, den schauen wir dann mal. Und mit dieser Konferenz, und wir haben übrigens 1500 Personen an den Event bekommen, bei der ersten Ausführung schon. Mit dem Event habe ich so viele sehr inspirierende Menschen kennengelernt, die sich für Cybersecurity engagieren. Und ich habe gemerkt, dass die meisten, die sich engagieren, ich würde sagen 80-90%, sind wirklich ideologisch getrieben. Also da geht es nicht darum, noch ein Produkt zu verkaufen oder irgendwas total Spannendes zu erleben, sondern die meisten Menschen merken wirklich, da gibt's was, dass wir, ich sage jetzt ganz hart, bekämpfen müssen. Ich meine aber hauptsächlich vor allem, dass wir einfach Aufmerksamkeit dafür finden müssen, dass da was passiert, was weder rechtens ist, noch uns gut tut und dass wir uns dafür engagieren müssen. Und das war dann so eine Familie, so eine Community und ich habe mich da, gerade weil ich Kinder habe, da schließt sich nämlich der Kreis wieder, sehr zugehörig gefühlt. Ich wollte, und im Moment, als ich verstanden habe, um was es bei Cybersecurity und Cybercrime und so weiter geht, nicht mehr in einer Welt leben, in der ich nicht wenigstens versuche, das so ein bisschen zu beeinflussen oder einen positiven Impact zu haben. Zum Schutz meiner Kinder am Ende, ja.
Aber warum interessiert sich eigentlich heute noch niemand für Cybersecurity? Wir haben ja unzählige Fälle, Großunternehmen, die sind gehackt worden. Ich mag mich erinnern, vor etlichen Jahren war Sony einer der ersten großen Fälle, wo Kreditkartendaten einfach mal ratibutz geklaut wurden. Und da war für mich so, allerspätestens dann, und ich setze schon lange Passwortmanager ein und so weiter, war für mich klar, hey, da muss man was machen, weil nicht mehr die Großen sind gefeit. Warum interessiert sich heute niemand dafür?
Ich denke, es hat mehrere Faktoren. Einer der wichtigsten Faktoren wird sicherlich sein, dass Cybersecurity-Maßnahmen immer unserer Convenience im Gegensatz stehen. Also immer das gleiche Passwort zu nehmen, eines, das ich mir sehr gut und sehr schnell merken kann, 1, 2, 3, 5 Passwort, macht natürlich mit mir, dass ich sehr schnell Zugang zu allem Möglichen habe, zu meinen Plattformen, zu meinem Online-Shopping, zu was auch immer. Wenn ich einen Passwortmanager einsetzen muss, muss ich den schon mal aufsetzen. Dann muss ich dem Passwortmanager-Provider vertrauen, dass er meine Passwörter nicht verliert oder preisgibt. Ich muss jedes Mal, wenn ich einen neuen Login mache, mir bewusst sein, dass ich jetzt diesen Passwortmanager einsetze, dass ich ein Passwort generiere, dass ich das wieder richtig abspeichere. Jedes Mal, wenn ich ein neues Device aufsetze, muss ich gucken, dass der Passwortmanager dort ist, weil ich sonst plötzlich mein E-Banking nicht mehr nutzen kann. Das einfach mal durchexerziert am Beispiel Passwortmanager, dass Sicherheit oft unserer Convenience im Weg steht und unsere ganze Gesellschaft ist ja getrieben von Convenience. Meine Güte, ich meine, wir machen ja alles immer je einfacher und einfacher und einfacher. Und wenn dann dem was gegenübersteht, dann wird es natürlich immer schwieriger, das durchzusetzen.
Okay, aber es ist immer so die Risikofrage, oder? Und ich habe jetzt in meinem Umfeld jetzt einige erlebt, die ein gehacktes Meta-Konto haben jetzt. Also ein Fall ging so weit, die komplette Instagram-Seite weg, die komplette Facebook-Seite weg, der komplette Ad-Account übernommen. Es ist alles weg und Facebook, Meta, hilft gar nichts. Also ja, die helfen ein bisschen, aber du bist irgendwie also wenn du eine Ticketnummer ziehen würdest, Ticketnummer 2.365.000. Und was müssen die jetzt machen? Die sind immer noch dran, die müssen alles neu aufsetzen.
Ja.
Und das ist so perfid gewesen. Also das ist jetzt nicht mal jemand gewesen, der auf den Kopf gefallen ist, sondern er weiß ganz genau, wie er sich eigentlich schützen muss. Und er hat ein gutes Passwort, hat 2-Faktor-Authentifizierung. Und du wirst es nicht glauben, die haben herausgefunden, dass er mit einer privaten Domain, die nicht mehr im Betrieb ist, früher mal auf dem Facebook-Account eingeloggt war und haben die alte Domain gehijackt oder sich geholt und haben eine Catch-All-E-Mail-Adresse wahrscheinlich eingerichtet und so das Ganze wiederhergestellt. Und das mitten in der Nacht. Und die haben den höchstwahrscheinlich auf LinkedIn gesucht, gestalkt, gesehen, der ist Firmeninhaber und die machen das. Also das ist ja, ihr nennt das ja Social Engineering, oder? Das ist ja auf die Spitze getrieben und das ist nicht irgendwie eine Großbank oder so. Das ist ein kleines KMU mit 15 Mitarbeitenden. Boom. Wir sind alle davon betroffen.
Ja und Amen, was soll ich dazu sagen? Nein, ich meine, das ist unser täglich Brot, gell? Ich meine, die Geschichten, die passieren genau so und genau überall. Da gibt es mehr und weniger Komplexität. Also es gibt zum Beispiel den Hintergrund, dass viele Gmail-Adressen sehr früh gehackt werden. Einfach weil Gmail ja zum Beispiel diese Funktion hat, dass deine E-Mail-Adresse mit und ohne Punkt zwischen den Namen funktioniert, auf die gleiche Adresse raus. Aber ich kann beide generieren und mir für beides eine Mailbox einrichten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass du eine Chris Bayer @gmail hast, dann kann ich die mit Punkt einrichten, wenn ich weiß, dass du die ohne Punkt hast, und dann kann ich schon mal anfangen, deine Accounts zu hacken. So schnell war es. Das war jetzt ein super Trick für alle, die mal anfangen wollen mit Hacken. Also es geht nicht ganz so einfach, aber es geht relativ schnell in die Richtung. Und dann kommt man auch schon relativ schnell in die Accounts rein.
Ich habe genauso eine E-Mail-Adresse.
Klar, haben wir alle. Aber die sollten wir eben mit mindestens Multifaktor schützen oder am besten auch eine Authentifizierungs-App noch dazu hauen. Einfach, dass wenn jemand das versucht, dass wir dann zumindest alarmiert werden und rechtzeitig reagieren können.
Oh. Okay, also Authentifizierungs-App ist besser wie SMS.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Also ich habe immer gesagt, sie Kosten einsparen für die Anbieter, dass sie keine SMS machen müssen, weil heute haben ja alle ihre eigenen Authentifizierungs-Apps und dann musst du so 50 installieren und ich denke mir, hey, nehmt doch alle die gleiche Authentifizierungs-App, damit ich das nicht andauernd machen muss.
Das wäre cool. Also ich meine, da gehen wir wieder ins Thema Convenience rein. Also warum steht ständig die Convenience der Sicherheit im Gegenüber? Das geht genau um das. Dann nehme ich auch lieber das SMS. Aber halt SMS können mega schnell gespielt werden, mega schnell übernommen werden, mega schnell gefälscht werden. Von dem her SMS, cool, Level besser wie einfach nur schnell einloggen, aber immer noch nicht so cool wie eine Authentifizierungs-App oder halt andere Multifactor-Authentification-Lösungen, genau.
Wir reden ja mittlerweile ein bisschen über neue Authentifizierungsmöglichkeiten und so die Passwordless Future kommt ja immer wieder zum Tragen, dass wir gar keine Passwörter mehr brauchen. Sprich, mir gibt seine E-Mail-Adresse ein, erhält einen Link auf die E-Mail-Adresse, der ist immer nur kurz verfügbar und nachher ist man eingeloggt. Ja. Was hältst du da aus Security-Sicht davon? Ist das die Zukunft auf der einen Seite und löst das die Probleme oder ist das nicht brauchbar?
Das ist auf jeden Fall brauchbar und auf jeden Fall ein weiterer Schritt in eine richtige Richtung. Das wird noch nicht das Ende sein.
Aber das Problem, wo wir ja dann haben, ist ja, du hast einen zentralen Account, das ist ja ähnlich wie bei einem Passwortmanager und wenn der gehackt wird, also wenn deine E-Mail-Adresse gehackt wird, dann ist fertig. Wenn dein Passwortmanager gehackt wird, dann ist fertig.
Dann geht es wieder halt um die Kurzfristigkeit, gell? Ich meine, das muss dann immer alles sehr schnell gehen, wenn jemand dann halt dieses One-Time-Passwort oder den One-Time oder den kurzzeitigen Link bekommt, dann kann er nur kurzfristig auf dich, auf deinen Account zugreifen. Und nachher sind die Sachen wieder abgelaufen. Man spielt halt so ein bisschen mit dem Zeitfaktor. Es muss dann alles in Time passieren. Aber darum sage ich, es ist ein Schritt in die richtige Richtung oder in eine Richtung. Es wird nicht das Ende sein, weil es bleibt immer noch alles viel zu kompliziert und viel zu anstrengend für den normalen User, um das zu brauchen. Also von dem her jetzt von mir aus für hohe Positionen in Unternehmen, die wichtige Daten, sensible Daten zugreifen müssen, so Sachen jetzt schon einführen, jetzt schon durchexerzieren, super wichtig, ganz, ganz klar. Aber ob jetzt der ganz normale Nutzer, der sich in sein eBay-Konto oder in sein, keine Ahnung, Zalando-Konto einloggen wird, sich auf solche Spiele einlässt, das mag ich sehr bezweifeln.
Okay.
Hi. Ich bin die digitale Assistentin von Chris Bejeller. Willst du Content produzieren, der nicht nur gehört, sondern auch gefunden wird? Dann meld dich bei Beyonder, deiner Agentur für contentgetriebenes Marketing. Werbung Ende.
Jetzt, du hast vorhin mal erwähnt, du hast das Thema Cybersecurity eigentlich gewählt, weil du in der Familie der Cybersecurity-Menschen dich wohlgefühlt hast aufgrund von deinen Kids. Wie siehst du jetzt im privaten Umfeld Social Media zu nutzen? Also du bist ja sehr aktiv auf LinkedIn und du weißt, der Podcast, der wird ja veröffentlicht, der wird verbloggt, der kommt auch auf LinkedIn und auch auf TikTok. Darf ich die Snippets überhaupt veröffentlichen?
Ich hole da ein bisschen aus und du unterbrichst mich, wenn es dir zu viel wird. Ja? Ich hab eine sehr starke Meinung gegen TikTok, weil sie per Definition unsere komplette Privatsphäre missachten. Und da hört es bei mir einfach auf. Ich kann mit Social Media umgehen, ich kann damit umgehen, dass ein Algorithmus einen Einfluss darauf hat, was ich tue und was ich nicht tue, was ich sehe und was ich nicht sehe, welche Meinung sich in mir bildet, weil ich mich aktiv damit auseinandergesetzt habe und darum das Gefühl habe, ich kann gewisse Social Media Kanäle in Ruhe nutzen. Bin aber immer sehr achtsam, wenn ich in Social Media unterwegs bin. Also wenn ich einlogge, weiß ich...
wirklich Social-Media-Kanäle in Ruhe nutzen? Also kannst du mit gutem Gewissen Instagram nutzen?
Ich kann nicht mit gutem Gewissen Instagram nutzen. Ich kann aber den Kompromiss eingehen, zu sagen, ich nutze jetzt Instagram für eine gewisse Zeit. Das wird genau das Gleiche sein wie jemand, der gerne am Wochenende exzessiv trinkt. Oder das kann genauso gut oder nicht gut sein wie jemand, der Extremsportler ist und sagt, okay, ich gehe jetzt das Risiko heute ein, mein Leben bei einem, keine Ahnung, Sturz aus dem Flugzeug zu riskieren, mache aber die nächsten 5 Tage was vielleicht ein bisschen gesünder ist. Ich rede von Achtsamkeit und dem Bewusstsein, dass jetzt gerade was passiert, was vielleicht nicht super, super cool ist.
Jetzt will ich schnell einhaken, weil du noch gesagt hast, du traust TikTok nicht über den Weg. Warum?
Kann man sich mal informieren. Google das mal.
Ja, da habe ich setze mich ja sehr, sehr viel damit auseinander. Ich google das aber sehr viel. Ich werde immer wieder mit Fragen konfrontiert im Unterricht. So, Chris, hört Facebook oder Meta mich eigentlich ab? Und ich sage, hey, das Bundesamt für Kommunikation in Deutschland hat das mal geprüft und das müsste ein dauernder Datenverkehr sein. Und nein, das wird nicht abgehört. Aber warum kommt denn die Katzenwerbung, wenn ich vorher nie über Katzen geredet habe? Und dann sage ich, hey, das ist ein sogenannte Comprehensive Bias, dass wenn du dich mit Themen auseinandersetzt, dass du die plötzlich viel schneller wahrnimmst. Früher hast du sie zwar gesehen, aber nicht aktiv gesehen. Wir brauchen ungefähr 5 bis 7 Interaktionen, bis jemand was sieht, oder? Und wenn du halt über was redest, dann ist die Interaktion muss viel weniger lang sein. Ich sage immer das beste Beispiel, du kaufst ein neues Auto, vorher ist niemand auf der Straße damit rumgefahren. Wenn du das Auto gekauft hast, fahren alle mit dem Auto rum, oder? Jetzt, du sagst ganz klar, TikTok ist böse. Haben sie ja vom Bundesgerichtshof in den USA ja lang und breit diskutiert. Du bist aber immer noch der Meinung, die sind böse.
Also, ich gebe dir zwei Antworten. Die Geduld musst du jetzt haben. Die erste Antwort, wenn wir Werbung ausgespielt bekommen, die uns bekannt und unseren Gesprächen nahe sich anfühlt, dann hat das nicht nur damit zu tun, dass die uns auffällt, weil wir uns gerade damit auseinandersetzen, sondern jetzt gehen wir ganz, 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 ganz viele Schritte zurück. Wir haben eine WhatsApp auf unserem Handy und wir haben uns jetzt von WhatsApp überzeugen lassen, dass unsere E-Mails, dass unsere Nachrichten verschlüsselt sind. Und die sind verschlüsselt. Ja, ich möchte jetzt hier keine Conspiracy Theories vertreiben, sondern die sind verschlüsselt. Wie lang und wie breit und was auch immer und wie schnell WhatsApp die lesen könnte, das sind andere Sachen. Aber WhatsApp hat ganz klar kommuniziert, dass sie unsere Metadaten lesen dürfen während der Kommunikation. Sagen die meisten, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, warum setzt sich niemand mit Cybersecurity auseinander? Ja und? Metadaten, bö.
Was sind Metadaten?
Genau, Metadaten beschreiben alles rund um diese Kommunikation. Meinen Standort, mein Gerät, meine Apps, die ich auf dem Gerät eingeschaltet habe, mein Suchverlauf allenfalls, weil ich den Apps erlaubt habe, miteinander zu kommunizieren. Es gibt den Fingerprint aus deinem Handy, es gibt den Fingerprint aus deinem Browser. Die werden getrackt und verkauft. Das heißt, ich erstelle immer mehr Persönlichkeitsprofile über mich selber und gebe die in der Kommunikation mit anderen weiter. Das heißt, nicht nur mein eigenes Sicherheitsverhalten macht Einfluss auf mein Umfeld, sondern auch mein Umfeld macht einen Einfluss auf mich. Und die Daten wiederum sind legal zu verkaufen. Wir geben all den Social-Media-Plattformen mit dem Einverständnis, dass wir sie nutzen, das Einverständnis, dass sie die A tracken und B verkaufen dürfen. Und dann plötzlich merkt halt Meta, dass die Leute, mit denen ich kommuniziere, im Moment total viel, keine Ahnung, Thailand-Ferien googeln. Und dann spielt sie halt mir auch mal Thailand-Ferien-Werbung aus, weil wahrscheinlich sind das meine Kollegen, mit denen ich zusammen in die Ferien fahren möchte. Und dann sehe ich das Angebot. Obwohl ich mich nie damit aktiv auseinandergesetzt habe, passiv haben die das mitbekommen. Und da kommt es ein bisschen her. Das war jetzt sehr plakativ beschrieben. Technologisch geht es da wahrscheinlich noch drei Ebenen tiefer. Und jemand, der sich da mega gut auskennt, wird jetzt wahrscheinlich sagen, Milena, das war jetzt aber nicht so gut erklärt, aber
ich denke
gut genug, dass man es versteht.
Können die wirklich, also ich glaube im Apple-Kosmos können die Apps ja, das ist ein großes Problem an der Entwicklung, nicht wirklich untereinander reden. Im Android sieht das ein bisschen offener aus, ist aber auch nicht ganz so einfach. Also ich verstehe es im Meta-Kosmos, also dass WhatsApp mit dem Facebook-Messenger interagiert und mit Facebook selber und Instagram und dann ist halt jemand nach Thailand Ferien Sachen am Suchen oder sieht viele Sachen, liked die und dann kann das natürlich kommen. Mag ich mir durchaus vorstellen, aber dass jetzt Meta mit Alphabet kommuniziert, glaube ich weniger.
Okay, dann noch ein kleiner Aha-Moment vielleicht des Tages, wenn du auf Instagram surfst. Und du gehst auf einen Deep Link, das heißt, du möchtest über einen Link eine Information aus dem Internet zu konsumieren. Weißt du, was dann passiert? Wechselst du dann den Browser?
Nein.
Du bleibst auf Insta.
Ja.
Das heißt, du gibst Insta alle Informationen. Und manchmal surfst du sogar weiter. Das heißt, du bleibst nicht nur auf der Webseite, sondern du gehst weiter und weiter und weiter. Du gibst Insta alle Informationen.
Wenn du das machst, also ich mache das jetzt selten, weil ich A, nicht so viel auf Instagram surfe und B, den Browser, den In-App-Browser finde ich scheußlich. Und dann hast du natürlich noch den anderen Punkt, dass du innerhalb vom Browser, also innerhalb von Insta ja viel zu wenig Möglichkeiten hast, wirklich ins Web zu gehen. Also es ist ja irgendwie so, in meinen Augen das Hauptproblem im Marketing, dass Insta eigentlich versucht, alles auf seine Plattform zu halten. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber ich sehe, worauf du raus willst. Wenn du natürlich die Daten innerhalb des Systems weitergibst, dann haben die die. Und ich glaube auch ganz groß dran, dass die ganz viel Daten von uns haben. Deswegen, ich bin zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig. Also vorsichtig in Anführungszeichen. Geh auf einen Insta-Account und du findest ganz wenig Informationen über mich als Person. Du findest viel business-related, viel so, ja, okay, jetzt hast du mal wieder eine Schnecke irgendwo fotografiert, fand das schön. Aber ich gebe dir wenig Einblick. Zum Beispiel meine Kids kommen auf keinem Foto sichtbar vor. Kein Namen, kein gar nichts, weil ich einfach sage, schau mal, bis die Kinder im Alter sind, wo sie sich den Konsequenzen nicht bewusst sind, was das bedeutet, werde ich sie nicht veröffentlichen.
Was wäre das für ein Alter?
Das weiß 65? Ich noch nicht so genau. Wahrscheinlich so 102 oder so. Nein, aber sie verstehen das noch nicht. Sie verstehen, ein Foto zu machen, aber sie wissen nicht, was das bedeutet und was das für einen Umfang hat. Und ich werde sicher mit ihnen darüber reden. Aber ich denke, dass wir das Bewusstsein zuerst mal irgendwie schaffen müssen und dass ganz viele Menschen da nicht draußen sind. Also ich kann nicht verstehen, wenn man seine Kinder öffentlich zeigen lassen würde. Wir sagen zum Beispiel auch bei Kita und Schule und Kindergarten, wir wollen nicht, dass das Foto im Internet ist. Und dass vor allem, wenn es im Internet ist, kein Name dazu steht. Zumindest richtig. Mal, dass man Schritt 1 so.
Genau. Und jetzt komme ich nämlich genau zu der Antwort zum Thema TikTok. Dieses super plakative, aber halt leicht verständliche Beispiel, warum ich TikTok absolut erschreckend finde. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt ja ganz viele, die jetzt diese gesichtsverändernden Filter nutzen. Und jetzt trifft die ganze Kommunikation in Richtung Veränderung des Schönheitsbildes und man kann sich selber nicht mehr wahrnehmen und so weiter ab. Voll okay, aber ich sag dir noch was viel Krasseres. Wenn du zum Beispiel diesen Filter benutzt, dass deine Augenfarbe anders ist, was macht die App dann?
Also laut offiziellen Aussagen speichert sie die Daten nur auf deinem Gerät.
Ja, genau. Auf jeden Fall scannt sie deine Iris und wir alle tendieren ja gerade dazu, biometrische Daten für Logins zu nutzen.
Ja, ist nicht so geil.
Nicht so geil. Und das machen Hunderttausende von Jugendlichen, die keine Ahnung haben von den Zusammenhängen. Und da sind Datenbanken vorhanden, wo ich sage, schwierig.
Also bin ich voll bei dir. Heikles Thema, ich nutze die Filter so nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich vertraue jetzt mal den offiziellen Aussagen, wo er getätigt hat am Bundesgerichtshof, wo er sagt, bleibt alles auf dem Gerät. Ich finde aber was anderes krasser. Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, dass TikTok eigentlich ja in Asien ganz anders funktioniert. Also es ist nicht so wie bei uns, es heißt auch anders. Und der Unterschied ist aber nicht nur vom Aussehen, sondern auch in der Nutzung. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass in den westlichen Ländern der meistgewünschte Beruf Content Creator ist. In den asiatischen Ländern ist der meistgewünschte Beruf Astronaut, Ingenieur, Engineering, irgendwas so in die Richtung, so die Berufe, wo es einfach schwierig ist zum Herkommen. Und wenn man sich anschaut, wie ByteDance die Apps steuert, dann ist es so, dass im asiatischen Raum, wenn die Kinder durchswipen, fünfmal irgendwie webswipen, dann heißt es so, hey, geh lieber raus spielen und mach was anderes. Und die zeigen vor allem Content, also hochedukativen Content von eben Content Creator im Bereich Astronauten sein und Ingenieurwesen. Und bei uns wird eben genau der andere Seich gezeigt. Da könnte man jetzt ja schon fast sagen, das hat was von einer Art kaltem Krieg.
Ich habe immer Angst, mich auf solche Diskussionen einzulassen, weil.
Ach, schade.
Ja, voll. Das Problem damit ist natürlich, dass wir da partizipieren, wenn wir jetzt anfangen, diese Diskussion zu vertiefen.
Okay.
Diese Dinge passieren mit Sicherheit, aber wir wissen einfach viel zu wenig drüber. Und darum, für mich geht es immer diesen Schritt zurück zu sagen, lass uns doch einfach achtsam damit umgehen. Und wenn ich mit meinen Kindern eine Social-Media-App einführe und anfange zu nutzen, warum auch immer, dann zeig ihnen, wann was passiert und versuch zu erklären oder zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert. Und Algorithmen sind im Moment sehr, sehr komplex. Sie haben so ein paar Indikatoren, die sehr einfach sind, zum Beispiel diese Dwell-Time. Also ich meine, selbst wenn ich LinkedIn-Schulungen gebe, sage ich ja meinen Teilnehmerinnen, meistens innen, manchmal auch Teilnehmern, hey, schaut einfach, worauf ihr hängen bleibt im Content und seid euch bewusst, dass der Algorithmus ab dem Messpunkt sagt, das ist spannend für euch. Und wenn ihr auf eine Social-Media-App geht und sagt, die bringt mir keinen guten Content, dann liegt es daran, dass ihr keinen guten Content konsumiert. Ihr gebt dem Algorithmus die Indikation. Also viele Leute, die ich kenne, gehen auf LinkedIn, sagen alles nur langweilige Sachen, aber sie haben das aus irgendeinem Grund konsumiert. Wenn sie die Zeit auf Content verweilen würden, der für sie relevant und spannend ist, dann würde sich der Algorithmus auch an das gewöhnen. Das können wir zum Beispiel auf Business-Plattformen wie LinkedIn ein bisschen besser steuern. Auf Content-Plattformen wie Instagram und TikTok geht es halt sehr, sehr viel unterbewusster. Und da haben wir das Problem, dass wir diese unconscious bias haben. Wir haben diese Trigger Points in unserer Persönlichkeit. Und mein Beispiel dafür war immer das. Als ich angefangen habe, im Fitnessstudio zu trainieren, hat Instagram das mitgekriegt, wahrscheinlich über irgendwie WLAN, das mit einem Fitnessstudio-Standort gepaart, dann für Instagram den Indikator gegeben hat, guck mal, die geht ab und zu ins Fitnessstudio, zeigt doch der mal ein bisschen Fitnessvideos. Und ich fand es mega spannend, ich habe mir die angeguckt, die Videos, so total cool, Mädels, Jungs, die Gewichte stemmen, mega spannend. Doof eigentlich, aber manchmal hat man einfach Langeweile, ja. Und was aber passiert ist, war innerhalb von 7 Tagen hatte ich den ganzen Feed voll mit Anorexia-Videos. Ich hatte unfassbar viele Aufforderungen, ich soll mehr abnehmen. Ich hatte unfassbar viele Aufforderungen oder Bilder von Frauen, die extrem dünn waren. How to get size zero Videos und so weiter. Und ich weiß, wie das funktioniert. Ich konnte darauf reagieren und ich musste das nicht verarbeiten. Ich denke mir aber immer, was passiert mit dem 15-, 16-jährigen Mädel, das genau das Gleiche macht. Das erste Mal eine Zeit im Fitnessstudio, nachher viel im Bus auf Instagram und plötzlich sagt Instagram, hey, du gehst doch jetzt trainieren, also schau auch, dass du in die scheiß Size Zero Jeans reinpasst. Das will ich nicht. Da bin ich raus.
Ja, aber du, ich sag mal, da brauchst du eine gewisse Maturität, damit du das überhaupt stemmen kannst.
Das muss unser Ziel sein, als Gesellschaft, als Schulsystem, als Elternsystem, zu sagen, wir brauchen die Maturität, dass wir unseren Kindern das vermitteln können. Wir können nicht von den Kindern erwarten, dass wenn sie ihr TikTok mit 14 einschalten, dass sie das verstehen und wissen, sondern wir müssen rechtzeitig und gut genug begleiten können.
Also wir haben da ja eigentlich so zwei Welten mehr. Einmal die, wie bewege ich mich mit meinen Daten im System, was gebe ich für Daten, welche Daten hole ich und wie schütze ich mich eigentlich, also in Form von Passwörtern, oder? Und wenn wir jetzt wieder zurück in die Welt gehen von Unternehmen und wir jetzt mal schauen, ein Unternehmen hat ja immer wieder mehrere Mitarbeitende mit Zugriff und dann wer hat wie viel und dann was passiert, wenn der eine was rausgibt, ist ja ultra schwierig, da die Hoheit oder die Kontrolle eigentlich zu haben, um solchen, ich will jetzt nicht sagen Angriffen, aber um möglichen Missbrauch eigentlich zu verhindern. Wir sagen jetzt, wir haben vorhin gesagt, bei den Kindern ja, die dürfen nicht ins Netz und kein Name. Für Unternehmen ultra schwierig, wenn du 3, 4, 5 Mitarbeitende hast, du kannst es ja nie kontrollieren. Sollte man sich jetzt da wieder quasi sein alter Ego zulegen? Oder wir haben ja seit Facebook und Meta aufgekommen ist, seit so Ende 2007 bis 2010 so im europäischen Raum, hat man ja so das Thema die Klarnamenpflicht. Hey, du musst auf Facebook sein, hast den Klarnamen. Vorher war alles so anonym oder wir hatten da unsere
Alias.
Alias, ich weiß, man meint aber irgendwie mal Peacemaker und keine Ahnung was. Blödsinn. Braucht es das wieder? Hat das was geholfen?
Nee, das braucht es auf keinen Fall, weil ich glaube, das würde zu noch viel mehr Problemen wie Lösungen führen. Ich habe innerhalb von Unternehmensstrukturen wahnsinnig viele. Ja. Ich habe innerhalb von Unternehmensstrukturen viele Möglichkeiten, Identitäten zu schützen und Identitäten zu steuern. Und so, Working Mom. Ich bin der Überzeugung, wenn Unternehmen sich einfach nochmal einen Monat Zeit nehmen würden, zu sagen, so jetzt mache ich einen Schritt zurück, jetzt überlege ich nochmal, wer bewegt sich hier, wer darf was und wie kann ich das begünstigen? Ich sage immer nicht verbieten, sondern begünstigen. Dann wären Unternehmensstrukturen relativ schnell zumindest mal grundsicher.
Also du bist gegen Strafen. Das wäre noch so die Möglichkeit, rein rechtlich zu sagen, wenn du als Unternehmen dich nicht ausreichend schützt, dann wirst du bestraft. Das ist ja, oder wenn du die Daten nicht... Das ist ja eben genau, die DSGVO geht ja genau in die Richtung. Wir versuchen mit Strafen eigentlich dafür zu sorgen, dass möglichst die Daten sicher sind. Ich finde ja cool, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt heutzutage. Finde aber so ein bisschen den Overload, also das, was man dafür machen muss und das, was es am Ende vom Tag bringt, viel zu groß. Also ich habe das Gefühl, wir gehen nicht wirklich achtsamer mit den Daten um aufgrund von der DSGVO und so weiter.
Also die Schweiz geht ja noch einen Schritt weiter. Das neue Datenschutzgesetz per September verhängt ja nicht nur Unternehmensbußen, sondern tatsächlich persönliche Strafen. Sprich, am Ende eines Datenschutzverfahrens wird eine Person im Unternehmen strafbar gemacht, haftbar gemacht, die persönlich das Bußgeld zahlen muss und einen Strafregistereintrag bekommen wird. Wir sind an einem Punkt, an dem wir total verzweifelt sind und versuchen, mit so hoch wie möglichen Strafen so viel wie möglich zu erreichen. Aber für mich das Beispiel, wenn du auf einer Autobahn fährst und du siehst einen Blitzer, was denkst du?
Bremsen.
Bremsen. Okay, und danach denkst du?
Nix, ich fahre meistens nicht zu schnell.
Nee, aber genau um das geht's ja. Du denkst nicht, oh, ich sollte auf jeden Fall 120 fahren, weil es wäre ja total gut für unsere Gesellschaft. Du denkst an Strafen, du denkst an schnell verhindern, du denkst an kurzfristige Maßnahmen, aber nicht an langfristige Verhaltensveränderungen. Und genau das
also ich denke vor allem bei Geschwindigkeit auf der Autobahn in den meisten Fällen dran Lärm und ich sag mal der Umwelteinfluss, der Verbrennermotor macht. Ja, ich bin auch schon auf der deutschen Autobahn viel zu schnell gefahren, weil einfach ja Neugier mal ausprobieren, aber eigentlich denke ich so meistens Lärm und nicht so viel die Umwelt in Mitleidenschaft ziehen.
Okay, dann bist du auf jeden Fall sicher so eine Art Role Model, dass wir dich so ein bisschen plakatieren dürfen in solchen Fällen. Oh. Aber tatsächlich, wenn ich diese Frage in Workshops stelle, die Antwort, die am meisten kommt, ist eben Bremsen und Scheiße, jetzt muss ich eine Buße zahlen. Und die wenigsten sagen, ich denke eigentlich an meine Gesellschaft, an meine Umwelt, an die Menschen, die mit mir auf dieser Welt sind. Und eigentlich sollten Blitzer ja das genau bewirken. Sie wollten ja eigentlich zeigen, dass wir alle ein gemeinschaftliches Verhalten im Verkehr anerziehen möchten. Mhm. Und das Gleiche wäre ja eigentlich eben mit so Security-Awareness-Kampagnen oder mit Sicherheitsmaßnahmen geht es ja eigentlich immer darum, lasst uns doch gemeinsam Sicherheit erzeugen. Aber wenn die halt am Ende mit Strafen enden, dann kommen wir wieder auf die Vermeidungstaktik, auf die Lügen, auf das Verhindern von Dingen und nicht auf das positive Bewirken zu Dingen. Und ich sage nicht, das eine muss das andere ausschließen, aber es kann nicht die einzigste Möglichkeit sein, permanent Strafen zu verhängen.
Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ist ein schwieriges Thema, wie man damit umgehen kann. Da kommt jetzt jemand ins Bild.
Eine Schlange. Okay, habe ich gesehen. Alles klar. Ich bin hier schon das 10. Pflaster am Aufmachen, weil die Beschäftigung ist, Pflaster aus der Verpackung nehmen, alle Kleber abziehen, irgendwo hinkleben, wieder abholen. Das funktioniert super. Für alle Mamis und Papis da draußen, die ihr Kind mal längerfristig beschäftigen müssen. Aufkleber, Pflaster.
Immer gut. Noch bevor wir sie irgendwie an Tablets und irgendwelche Bildschirme ranlassen kann.
Ja, ich muss dazu sagen, du sagtest initial, ich soll doch auch gerne persönlich werden. Meine große Tochter darf ans iPad. Die darf auch mal spielen, die darf auch mal gewisse Dinge machen, weil ich möchte ja genau das, dass sie keine Angst vor digitalen Medien hat und dass sie sich aktiv damit auseinandersetzt. Wir machen das viel zusammen, wir schauen darauf, dass das auch besprochen wird. Und da hatten wir mal so eine mega süße Situation, als sie sagte, wir waren essen und nachher waren wir fertig mit Essen und dann sagt sie zu mir, Mama, können wir einen Brief schreiben, dass die mega, mega gut gekocht haben? Und dann hängen wir ihnen den an die Türe dran, dass das auch alle wissen. Und ich so, ja, mega süß, aber guck mal, es gibt sowas wie Online-Plattformen, wo man Restaurants bewerten kann und so und da kann man das dann auch hinschreiben, dann sehen es alle. Und dann hat sie so kurz überlegt und dann sagt sie, aber Mama, da kann man ja auch reinschreiben, dass es schlecht war und die wissen ja gar nicht, ob das richtig oder falsch ist.
Das ist eigentlich sehr eine gute Anekdote. Ich finde, bei den Kindern kann man sich so viel noch mitnehmen. Ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen und würde dich eigentlich gerne fragen, wenn wir jetzt das Thema Cybersecurity für mich persönlich und für mich als Unternehmen ein bisschen ins Zentrum stellen möchten und sagen, hey, ich möchte ein bisschen besser werden. Was wären so die Tipps, die du auf den Weg geben würdest, um zu sagen, okay, einmal persönlich, das musst du machen und einmal geschäftlich, das solltest du tun. Natürlich nicht mit Strafen, sondern motivierend und ich sag mal positiv formuliert.
Ich gebe dir jetzt einen Tipp, der dir als Geschäftsführer vielleicht gar nicht so toll gefallen wird, aber schafft den scheiß Stress ab.
Das finde ich gut.
Wann hat jemand, der eine Phishing-Mail macht, am meisten Chancen, um auf jemanden einzuwirken, wenn die Person mental instabil ist. Sprich, entweder aus persönlichen Gründen oder halt auch aus Stressgründen im Geschäft. Weil wenn ich eine volle Mailbox habe, wenn ich 27 Meetings an einem Tag habe und dann noch schnell meine Mailbox irgendwann zwischen Tür und Angel abarbeiten möchte, dann reagiere ich auf die Phishing-Mail, weil die sieht gut aus. Die ist wahrscheinlich so formuliert, wie du vorhin schon erzählt hast, dass ich denke, das könnte meiner Situation entsprechen. Und ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Und in dem Moment habe ich geklickt.
Bin ich voll bei dir. Also wir haben jetzt gerade in den letzten paar Wochen immer wie mehr Phishing-Mails bekommen von Meta. Und ohne Witz, ich wäre zweimal drauf reingefallen. Nicht, weil ich im Stress war, sondern einfach, da ich denke, ey, das passt jetzt genau in die Situation. Und dann sehe ich so, okay, falsche Anschrift. Der Link, ich gehe immer über die Links drüber und schaue unten im Browser, das ist natürlich mobile schwierig, mobile siehst du es nicht, oder? Mhm. Aber schaue unten im Browser links in der Ecke, was steht da für ein Link? Und wenn ein komischer Link ist, und manchmal sind halt die Links schon komisch, weil irgendwelche Tracking-Parameter hinten dran sind und irgendwelche Tracking-Systeme, aber wenn ich da sehe, hey, das passt überhaupt nicht, dann klicke ich nicht drauf. Mobile mache ich es lieber nicht, oder?
Ja, genau. Ich gehe auch auf jeden Fall nicht auf Mobile auf den Link, wenn ich das Gefühl habe, da stimmt irgendwas in der E-Mail nicht. Ich gehe erstmal in den auf den Laptop drauf und guck mal, was hinter dem Link passiert. Das lässt sich relativ schnell machen, genau.
Also das heißt, Stress reduzieren, was würdest du noch machen?
Und dann einfach auf der professionellen Seite wirklich ein ganzheitliches Sicherheitskonzept implementieren. Und ich rede da nicht von one size fits all, sondern dann guckt man sich eure Geschäftsprozesse an, guckt man sich eure Datenstrukturen an und dann macht man dementsprechend ein Sicherheitskonzept. Was es den Mitarbeitern ermöglicht, Sicherheit, sich sicher zu verhalten.
Wenn du das jetzt so ansprichst, dann fällt mir unweigerlich eine weitere Frage noch, kommt mir in den Sinn, und zwar Deepfakes, Stimmen, ja. Videos. Also man könnte mit YouTube sofort mich nehmen und um es vielfach, also wir brauchen ein bisschen mehr, ich arbeite da auch dran, probiere mich so zu klonen, ist nicht ganz einfach, aber wir stehen kurz davor, dass das passiert. Und das macht ja dann ultra große, schwierige Dimensionen auf. Also wenn man jetzt quasi nicht investieren würde, dann läuft man Gefahr, in 1-2 Jahren dann ein richtig großes Problem zu haben.
Und da gibt es jetzt 2 ganz coole kleine Tipps, die sehr einfach umzusetzen sind.
Geh nicht online.
Geh einfach spazieren. Da draußen hat es so schöne Wälder und Wiesen. Auf jeden Fall. Nein, aber schau, mach immer einen Medienbruch. Wenn irgendjemand irgendwas von dir fordert, am Telefon, per Video, was auch immer, was groß ist, was sensible Daten beinhaltet, was Geld beinhaltet, was Dinge beinhaltet, sich irgendwo einzuloggen oder so, mach immer einen Medienbruch und geh deine eigenen Wege. Geh nie über einen Link auf eine Webseite von der Bank. Nie. Auch wenn es von der Bank kommt, das E-Mail. Geh einfach über deinen Browser auf deine URL, geh in deinen Account rein und mach dort deine Dinge. Und das Gleiche, wenn jemand dir anruft und sagt, hey, bitte sag mir doch schnell das Passwort, weil ich muss jetzt ganz schnell weiter. Dann sagst du, ja, mach ich. Ich schick's dir per WhatsApp oder per Threema oder per SMS. Und dann schickst du der Person und der Telefonnummer, die du kennst, das Passwort. Natürlich kann immer noch das Telefon gehackt sein und man kann immer noch sehr, sehr viele Szenarien hinten dranhängen. Aber zumindest habe ich den Stress oder die Wahrscheinlichkeit reduziert. Und bei Deepfakes, wenn ich das Gefühl habe, mir ruft einer an, der nicht wirklich ich ist, dann muss man einfach ihn um eine schnelle Bewegung bitten. Da kommen nämlich im Moment die Rechenleistungen noch nicht nach.
Also nur wenn ein Videocall ist.
Ganz schnell nach oben gucken, ja, genau.
Ja, das ist klar. So, das sehe ich. Aber ich sage mal, bei der Stimme wird es ja ein bisschen schwieriger.
Mega.
Da merkt man aber, dass sie, oder gerade bei einer Sprachnachricht, wenn denn so ein Account würde gehackt werden, Sprachnachrichten. Aber ich sehe, was du meinst. Milena, ich könnte mit dir wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema reden. Ich fand es schön, dass wir so ein Gleichgewicht aus Familie mit deiner Tochter, mit deiner Kleinen haben, dass du das eigentlich gehandelt hast. Ich bin froh, waren meine ruhig, weil die sind meistens ein bisschen lauter in dem Alter.
Eigentlich nicht. Eigentlich relativiert alles, was vorher im Satz passiert ist.
Schon? Aber was habe ich das jetzt eigentlich?
Du hast das eigentlich ganz gut gemacht.
Nee, du hast das ganz gut gemacht. Es soll eigentlich gar nichts relativieren. Da muss ich mal drauf achten. Das stimmt. Ich danke dir. Ich würde gerne länger über die Themen Familie und ich sag mal Geschäft im Cybersecurity-Kontext reden. Ich würde vorschlagen, für alle, die sich da ein bisschen mehr drüber interessieren, folgt der Milena auf LinkedIn, weil da gibt's immer wieder ganz coole Sachen. Also sie ist da mindestens so souverän, wie sie hier im Podcast zwischen Stuhl und Bänken eigentlich ist. Und wenn ihr sagt, ihr habt irgendeine Frage, kommentiert es bei mir, schreibt mir eine Private Message, schreibt ihr eine Private Message und stellt da Fragen, wie ihr sicherer im Netz unterwegs sein könnt.
Aber gell, also versucht mich nicht zu verarschen, ja. Also nach dem letzten Webinar hatte ich auf LinkedIn 3 Anfragen von Menschen, die mir ganz viel Geld versprochen haben. Also ich meine, so blöd bin ich nicht, ja.
Was ganz viel Geld versprochen
ja,
haben?
Ja, so Phishing-Geschichten. So, hey, you've got a startup, I just listened to your webinar, we have a funding, do you want to join our funding system, click this link.
Ja,
also
ja.
Ich meine, wirklich so kurz danach schon rumfischen, das ist mir zu einfach.
Ja gut, das hoffen wir natürlich nicht. Ich sage auf jeden Fall danke, dass du da warst und freue mich, vielleicht machen wir noch ein zweites Mal, wenn wir ganz viele Fragen haben würden, dann gehen wir auch darauf ein.
Dann gucke ich mal, dass die Kita dann offen hat an dem Tag.
Super. Und für alle da draußen, die zuhören oder auch zugeschaut haben, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr dem Marketing Booster eine Bewertung hinterlassen würdet. Das hilft uns, dass wir ein bisschen sichtbarer sind, auch dass der Podcast mit Milena ein bisschen sichtbarer ist und dass Cybersecurity nach draußen getragen wird. Und wer weiß, wenn genügend Menschen eigentlich Freude daran haben, dann haben wir vielleicht irgendwann ein sicheres Internet. Und empfiehl doch einfach den Podcast 1-2 Leuten weiter, wo du weißt, hey, schau mal, die haben mit Geschäft oder mit Familie irgendwie so, die sollten mal ein bisschen auf ihre Cybersecurity achten, dann wäre das, glaube ich, der richtige und sympathische Einstieg und das würde auch uns wieder helfen, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen.
Cool.
Das war der.
So, endlich wieder eine echte Stimme. Marketing Booster kann sich nicht mehr leisten. Hilf ihm Chris und seinem Team und empfehle den Podcast weiter. Und schreib endlich eine Bewertung, weil dann gibt es wieder mehr Realität, so wie mich.